Auch noch mit dem Snyder Cut, da gab es, ach Gott, oh Gott.
Ich habe alle, alle Versionen gesehen, in Schwarz-Weiß, in Monochrom, auch nicht besser, in Farbe, in 4:3, in 16:9, in 2:8.
In quadratisch.
In, als Daumenkino und als Wurst mit Gesicht. Ich habe alles davon gesehen, war alles schön.
Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Sträter und Streberch.
Hallo.
Und es ist Sommer und das bedeutet Special Time.
Was muss ja, du? Special Time. Ich im Popel. Tut mir leid.
Wir hatten ja schon da unser Jurassic World Special mit dem lieben Kollegen Hennes Bender und meinem Sohn, dem Sachverständigen in Sachen Jurassic Park. Jetzt haben wir ein neues Special und zwar zum Thema Superman.
Wie heißt der?
Superman.
Ja, Superman.
Ganz genau. Ja, und zu Superman, zu dem, oder
Superman,
zu dem neuen James Gunn Superman, der ja praktisch der Startschuss ist für ein neues DCU, da reden wir ganz zuletzt. Weil wir wollen diesen Podcast wollen wir jetzt mal nutzen, um ganz kurz auch über Michael Madsen zu reden, der leider verstorben ist. Und ja, ist auch so ein Darsteller, so ein ewiger Nebendarsteller, obwohl er hat ja auch ein paar Mal die Hauptrolle gespielt. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Kill Bill natürlich und natürlich Reservoir Dogs. Hast du ihn noch gut in Erinnerung aus
Michael
anderen
Filmen? Michael Madsen in manchen Filmen. Ich glaube, er spielte noch mit in Species. Ich glaube, er spielte mit in Species. Und er spielte in jeder Menge Filme mit. Ja. Und immer so im Dunstkreis von Mickey Rourke, meinem Gefühl und Empfinden nach. Ich kann jetzt nicht allzu viele aufzählen, aber er war immer die abgezockte Drecksau.
Er war immer die abgezockte Drecksau und er hat immer so dieses super Grinsen drauf gehabt, so dieses diabolische Grinsen und wie gesagt, seine Glanzrolle.
Woran ist er denn gestorben? Einfach nur,
das Problem ist, er ist nicht aufgewacht. Er lag tot in seinem Bett und...
Das würde mich auch ereilen, so dieses...
Genau, und das ist, also wenn man schon sterben muss, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Man wird ihn vermissen. Es war einer von diesen Hackfressen, die jeden Film, in dem er mitgespielt hat, aufgewertet haben, schon durch die pure Präsenz.
Ja, das ist wahr.
Und mehr ist da jetzt vielleicht auch nicht zu sagen. Und dann möchte ich noch ganz kurz sagen, The Bear Season 4 läuft jetzt auf Disney+. Habe ich natürlich geguckt, mehrfach schon, und finde ich ganz, ganz großartig. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich die letzte Staffel ist, weil sie machen den Sack eigentlich zu, lassen aber so ein paar Hintertürchen offen. Aber ich wäre auch gar nicht böse, wenn das jetzt tatsächlich die letzte Staffel wäre. Und es gibt wieder jede Menge Cameos. Ich finde, diese Sache mit den Cameo-Auftritten, das hat sich jetzt so ein bisschen dull gelaufen. Irgendwie. Ja. Es tauchen wieder... eine Handvoll interessante Leute auf, womit man wirklich nicht rechnet. Vor allen Dingen, da wird eine Figur, die wirklich schon in der ersten Season angeteased wird, nämlich die Schwester von diesen Fact-Brüdern, die taucht jetzt endlich auf und die wird gespielt von, sag ich nicht. Ja, also mir hat die vierte Staffel sehr gefallen, vor allen Dingen jetzt hier hinsichtlich der dritten Staffel, die ja nicht so gut ankam, wo ich auch sofort das Gefühl hatte, da hat halt der Sender FX gesagt, hör mal, macht uns doch aus 3 Staffeln, macht uns mal 4 Staffeln. Und so kommt einem das so ein bisschen rüber. Aber es hat ganz, ganz tolle Momente, wie es nur The Bear kann. Und kann ich wärmstens empfehlen. Aber ich werde dafür unsere Patrons nochmal eine gesonderte Kritik zumachen. Und jetzt sind wir bei...
Ich habe The Agency gesehen, was ich sehr gerne mochte auf Amazon. The Agency mit Michael Fassbender, ich sowieso gerne sehe.
Ist das eine Serie?
Ja.
Okay.
Ja.
Wo läuft die?
Auf Amazon.
Auf Prime.
Okay.
Auf Prime.
Okay. Und die ist ganz toll, also mit Michael Fassbender und Richard Gere als Chef vom, was ist es, die CIA, der MI5, CIA. Und ganz toll, auch hier mit dem James Gordon aus The Batman. Sag schnell, komm, wie heißt der Schauspieler? Wie heißt der
Mann? Gary Oldman? Nein. Nee, ja. Gary Oldman war ja bei Nolan. Genau. Hat er nicht auch bei Last of Us mitgespielt?
Ja, gewiss, bestimmt.
Ja.
Ist doch egal. Ja. Jedenfalls schöne Serie, macht Spaß. Macht Spaß. Viel Freude, einigermaßen realistisches Abbilden, wie Agenten sein ist.
Ja.
Tragisch.
Ja.
Traurig, tiefsinnig, schön.
Okay. The Agency.
The Agency.
Ich hatte das wohl auf dem Schirm gehabt, aber habe ich noch nicht geguckt. Aber Klar. Das ist ein guter Tipp. Sonst noch was gesehen?
Filme. Ich bin aber so retrospektiv wieder unterwegs. Also setze mich hin und schaue dann nochmal Ronin. Hier, weißt du? Ronin mit
De Niro.
Mit De Niro,
ja.
Den ich gerne mag. Schon ja. Popeln, tut mir leid. Ronin nochmal gesehen, Whiplash nochmal gesehen. So ein bisschen kann ich nicht erklären. Einfach nochmal eintauchen.
Ja, warum auch nicht? Also ich meine, das sind ja alles großartige Filme.
Also meine beiden Monate, so die ich jetzt hatte, der letzte und dieser hier, das sind die düstersten Monate überhaupt jemals. Und deswegen habe ich ganz viel, gucke ich immer rein in bessere Zeiten so und schaffe das nicht jetzt aktuell.
Stimmt, irgendwie. Da ist Whiplash auch so der Familienfilm.
Wo ich mir denke, boah, gut, dass ich kein Instrument gelernt habe. Ja, stell es mal vor, das ist eine deutsche Serie, wäre wahrscheinlich mit wem würde man das machen? Das wäre eine Blockflötenschule in Wuppertal. Ne? Und dann, wo es um
nochmal.
Nicht ganz mein Tempo. Nicht ganz mein Tempo.
Wie heißt der nochmal?
Wer?
Der
Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann.
Ich habe total ein Loch im Kopf, du weißt schon. Gesprochen von Oliver Striezel, richtig geiler Typ.
Wir sind echt Opas.
Wir sind wirklich Opas.
Genau. Aber er ist wirklich platt. Ein großartiger Schauspieler, der in unserem Alter ist. Also,
der ist älter, ist 67 und
ist er schon 67?
Macht Bodybuilding. Er ist genau das Gegenteil von uns. Er ist viel älter und sieht
gut aus. Ich mache auch Bodybuilding und ich habe beziehungsweise Krafttraining. Und ich habe heute Morgen erfahren, dass ich ein biologisches Alter von 52 habe. Jetzt kommst du.
Das nützt dir nichts, wenn man von außen guckt. Ich habe ein biologisches Alter von. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch da bin, ehrlich gesagt. So.
Ja, ich bin auch froh, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich freue mich auch,
dass du da bist.
Den Podcast mit dir zu machen.
Ist ja gut.
Ich muss weinen. Nein, aber lass uns doch mal über Superman reden. Superman. Und zwar hat das Ganze ja angefangen 1978 mit dem ersten Superman, mit der ersten Superheldenverfilmung.
Superheldenverfilmung?
Gefühlt. Was soll denn da davor gewesen sein?
Dr. Savage. Nee, ich überlege auch gerade. Nehmen wir Superman.
Doc Savage. Da habe ich mit Ron Ely.
Junge.
Den habe ich kürzlich mal wieder gesehen, weil der kam als Special Edition raus und der kostet jetzt 29 Euro irgendwie in der Special Edition mit Buch dabei und so. Und ich habe aber so den Verdacht gehabt, dass der Film nicht gut gealtert ist. Und da habe ich mir den dann bei Prime ausgeliehen. Und ich hatte recht.
Ja.
Also er ist nicht gut gealtert, aber obwohl das Titelthema Doc Savage, also ich mag das, ich habe mal gelesen, dass er das verfilmen wollen mit The Rock, was total passen würde, mit Dwayne The Rock Johnson. Und kannst du dich noch an die Taschenbücher Rock erinnern? The
Dwayne, nein, ich habe die nicht gelesen.
Aber
ich habe früher Cobra gelesen, das Heft, diesen Comic. Kennst du ja noch Cobra?
Ja.
Oder war ich der Einzige, der es gelesen hat?
Nee.
Da gab es auch einen Spider-Man, der Spinnenmann, da war so ein Tornister am Rücken. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet?
Ich weiß nicht.
Und es gab, Motek das Monster, es hieß nicht Motek, das hieß Klopek. Mytek das Monster. So, das war so ein ferngesteuerter Cobra, King Kong.
Stimmt.
So ein ferngesteuerter King Kong und nix, also mal so richtig genuin.
Oh Gott, ich habe jetzt gerade einen totalen Flashback.
Vor allen Dingen Motek das Monster, mit so einem Riesenhammer, weißt du, durch
den Boden
läuft. Und das war. Da würde ich gerne eins von lesen. Die Geschichten waren alle ambitioniert und du kanntest keinen Charakter. Das war super.
War das nicht sowas wie damals die Comichefte Zack? Das waren ja auch Zack so ein,
war
so ein
ja auch Paralleluniversum,
ganz
wo
genau.
auch keiner dran gegangen ist.
Ganz genau. Aber Cobra, das war dann. Ich weiß, dass sie am Anfang am Anfang hatten die noch Gimmicks. Damit haben sie dann aber aufgehört.
Waren das Gimmick?
Und nochmal. Am Anfang kann ich dir genau sagen: Am Anfang war das Gimmick, dass du dir Phantom Zeichnungen machen konntest oder Phantombilder.
Ja.
Und was war das Ende vom Lied? Am Ende vom Lied hattest du Louis de Funès. Als Inspektor Juve aus Fantomas.
Ja, ja.
Juve. Genau, und das war, was ich großartig fand. Die haben dann irgendwann damit aufgehört, aber Cobra, stimmt.
Cobra, jetzt, muss ich mal besorgen. Jetzt, wo du das erwähnst,
kommt plötzlich die Erinnerung zurück.
Ganz nee, war genau. Der erste Superheld, glaube ich auch. War nicht Spider-Man und so 77?
Nein. Das war ja die Fernsehserie mit Nick Hammond, und die ich auch großartig fand. Und da hatte ich auch das Hörspiel, was ich rauf und runter gehört hat, weil wir hatten ja nichts.
Ja.
Und
war gar nicht
aber
schlecht.
Aber das kam so später. Ja, also ich meine, für die damalige Zeit war das
echt Kostüm war richtig scheiße, aber da habe ich im wenigsten mal geglaubt, dass er das selber genäht hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war ja auch der große Aha-Moment, als der in Once Upon a Time in Hollywood, dass der Nick Hammond da mitgespielt hat.
Hat er?
Da hat er. Der hat diesen Regisseur gespielt, der Regie geführt hat bei dem Film, wo die Rolle hier von Leonardo DiCaprio.
Ehrlich? Das ist Nick Hammond?
Das ist Nick Hammond, der den Spider-Man
gespielt hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, cool.
Ganz genau.
Das wusste ich nicht.
Aber auch das kam danach, also gefühlt danach. Und es war vor allen Dingen eine Fernsehserie. Und in Deutschland kam die dann, wenn die mal so einen Zweiteiler hatten oder so einen Dreiteiler, kam das dann als Spielfilm nach Deutschland. Da weiß ich noch, Spider-Man gegen den Roten Drachen oder so.
Ja, ja.
Er ist so, er hat das Talent von Bruce Lee, wo ich so gedacht habe.
Ja, nee, klar. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ihr lasst den Film ein bisschen schneller laufen. Und die sprechen sich auch nicht gut ab durch die
Trottelmaske.
Aber wer hier wie ausholt.
Es war die erste Superhelden-Fernsehserie, obwohl das stimmt auch nicht ganz, weil Batman
war 66, klar.
Aber das gab es ja nicht bei uns in Deutschland. Bei uns gab es nur Batman hält die Welt in Atem.
Ja, der die Pilotfolge als Auskopplung für uns.
Ganz genau. Und es war großartig.
Fantastisch.
Aber wir reden jetzt über Superman. Und das war von 1978. Regie führte damals ein uns noch unbekannter Regisseur, Richard Donner.
Ja.
In den Hauptrollen Christopher Reeve als Superman oder
Reeves eigentlich, ne? Christopher Reeves.
Reeve? Ich glaube Reeve. Und Lois Lane wurde gespielt Margot Kidder.
Ja.
Ganz genau, die das auch wirklich großartig gemacht hat. Und ich weiß noch, der Untertitel auf dem Poster war Believe a Man Can Fly.
Ja.
Und da muss ich sagen, das hat marketingtechnisch bei mir nicht funktioniert.
Das hat bei mir voll funktioniert.
Echt?
Voll funktioniert. Das war das erste Mal. Das war das Bahnbrechende. Ich meine, ich habe den Film, der liegt hier rum, die Super 8-Version davon, die ich seit 500 Jahren besitze, die ja teuer war wie die Sünde und 28 Minuten lang ist und den Film ungut zusammenstrafft.
Ungut.
Und das war. Ich war immer Batman-Fan, war ich auch immer. Ich hatte so eine Phase, da hatte ich mir das Becken gebrochen, lag 2 Monate im Krankenhaus in Datteln.
Ja. Wie ist das denn passiert?
Hatte einen Tornister am Rücken, bin das Geländer in meiner Schule runtergerutscht, habe eine Unwucht gekriegt, bin 2 Etagen in die Tiefe gestürzt. Und dann aber mit dem Becken auf das Geländer unten, was mir das Leben gerettet hat, das Becken jedoch nicht. Dann lag ich 2 Monate im Krankenhaus. Zu der Zeit kam King Kong im Kino, du weißt schon.
Dino De Laurentiis. Mit Jeff Bridges.
Das war nicht, mit Jeff Bridges.
Der damals mit schon aussah wie der Dude.
Der damals schon aussah wie der Dude. Und King Kong, und einem gut gemachten King Kong. Carlo Rambaldi machte die Kreatur, der später auch E.T. gemacht hat.
Genau.
Und ganz,
wer,
ganz
wer
toll.
Steckte drin?
In King Kong?
Ja.
Wer denn nochmal?
Rick Baker
steckt in King Kong.
Und der das auch großartig gemacht hat.
Der
ist auch
großartig gemacht.
Und ich weiß noch, dass Dino De Laurentiis... Dass der
Wenn
damals
du Dino De Laurentiis heißt, solltest du völlig
dass der Filme damals werden. Diesen Mythos aufrechterhalten hat, dass das tatsächlich dieser Riesenroboter war, der ja für eine Szene, ich glaube für 5 Sekunden im Bild war.
Ja, es gibt diesen einen Riesenroboter, also es gab diese animatronische, die eigentlich nichts machen konnte als Arm hoch und Augenbrauen
ja,
hoch.
Ja, genau.
Die dann, weil wir haben King Kong verhaftet und führen jetzt in Manhattan vor, was ein mega seriöses Projekt ist bei so einem Gorilla. Schauen Sie hier, $5. Und dann geht das hoch und dann steht er da, das ist das eine Ding.
Genau, das ist das eine Ding.
Und ansonsten hat so eine mit Schaffell beklebte Hand. Sunny Fair,
Mark.
Und da konnte Jessica sich dann Lang. Jessica Lange draufknüppeln und zumachen und kuckuck und das war's.
Ganz genau.
Und, aber der Film hatte Seele, den habe ich sehr geliebt und danach kam Superman. Ich konnte das nicht glauben.
Ja.
Die 70er waren generell als auch Saturday,
ne? Ja, natürlich.
Nur Samstag kracht's.
Bei Matt.
Tony Manero.
Ja.
Wir haben im Eimer Farbe.
Manero ist doch Scarface, oder? Tony Montana? Nee, das ist
Tony
Montana.
Manero
ist, Tony Manero, genau. Ja.
der durch Brooklyn läuft mit so einem Farbeimer.
Aber ich weiß, wir kommen jetzt hier auf Höcksken und Stöcksken.
Ist nicht schlimm,
wir kommen wieder zurück. Man könnte meinen, wir haben keine Struktur, aber das ist, we are making our structure.
Da war mega streng Struktur drin. Wir hatten eine Anreise. Gut, yes. Die kam, bevor wir den Film gesehen hatten. Das kam aber vor der Anreise. Wir haben keine Struktur.
Nee.
Und dann kam Superman und ich war geflasht. Ich war geflasht.
Ja.
Ich sah da irgendeine Vorschau und im Fernsehen reden sie davon, das ist in Amerika wohl ein Film. Und dann dachte ich mir, eieiei, Superman, ernsthaft?
Ja.
Und dann kam der Film und da, boah, war es toll.
Ich weiß noch ganz genau, als ich im Kino saß und ich sah zum ersten Mal die Credits, beziehungsweise das Intro, das erstens mal die großartige Musik von John Williams.
Die immer noch, nach wie vor,
immer auch noch
weitlich von jedermann benutzte, großartige Musik von John Williams.
Ich möchte es an dieser Stelle nochmal erzählen. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendeine Melodie von John Williams im Kopf habe. Meistens ist es irgendein Spielberg-Film, aber auch jetzt hier im Zuge von Superman. Ja. Und ich fand es super, super schade. Wir hatten uns gefreut. Mein Sohn und ein Freund von uns wollten nach Berlin. Da wollte ja John Williams wollte da ein Konzert geben, das leider aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden musste. Das war sehr schade, weil das wahrscheinlich die letzte Gelegenheit gewesen wäre, John Williams live zu erleben. Ja. Und das blieb uns jetzt versagt. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß noch, und vor allen Dingen die Buchstaben von den Credits, die hatten ja diesen 3D-Effekt.
Ja.
Und das kam dann immer so auf dich zugeflogen. Und ich war immer so total so irgendwie. Und ja, es war einfach ganz, ganz toll. Ich muss zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sonst Superman-Fan war. Ich hatte Superman immer auf dem Schirm gehabt.
Superman in den Comics war ja immer der, wo du gesagt hast, ja, ich verstehe dein Problem, aber im Prinzip wüsste ich jetzt nicht.
Er war immer, für mich war er auch immer so ein bisschen der, ja, der kann ja alles. Wo ist da das Problem? Da gefiel mir Batman, gefiel mir auch immer besser und auch Spider-Man. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Filme geliebt, beziehungsweise den Film geliebt.
Superman.
Und ey, Superman. Komm,
die Musik. Und dann erstmal hier. Wie heißt der Planet von ihm nochmal?
Krypton.
Richtig, Krypton.
Wer hätte gedacht, dass da die Währung jetzt heute.
Ja.
Unfassbar.
Krypton-Währung. Einmal
ganz
in der Hand,
genau.
Tot.
Ja.
Du bist. Also der Planet. Alle trugen Silberpapier als Unterwäsche. Marlon Brando. Er hatte sich die Haare komplett in Fliesenweiß lackiert.
Ja.
Und so standen sie da. Das,
und hat ein horrendes, ich glaube, der hat die Hälfte der Produktionskosten.
Produktionskosten genommen und trotzdem mussten sie ihm den Text auf das Baby kleben, sonst hätte er es nicht aufsagen können.
Ja.
Das wirklich war. Das Kind, man war sich einig, dass der Planet explodiert, alles nicht so gut gelaufen. Und deswegen würde man das Kind in einem in Wuppertal-Elberfeld gestohlenen, überdimensionierten Weihnachtsstern ins All treten. Mal gucken, was passiert.
Ja,
Richtung Erde, aber schon grobe Richtung.
Ja.
Ja, und dann ist der Planet tatsächlich explodiert, von daher Spoiler-Alarm.
Ja.
Und dann kommt er auf die Erde und reißt eine Schneise durch halb Wisconsin, oder was das da war, irgendein mittlerer Westen. Also zerstört den Acker vieler Generationen bei seiner Landung, wird aber trotzdem lieb aufgenommen.
Ja. Natürlich, klar. Weil Amerika ist ja das Land der Immigranten. Ne? Und wie wir ja wissen, und die.
Wenige von ihnen sind aufgeschlagen wie ein Meteorit. Viele kamen im Schiff. Trotzdem, schön.
Ja.
Dann kommen seine damals schon entsetzlich vergreisten Pflegeeltern.
Genau.
Und
ziehen den Jungen groß.
Ja, sie gehen also diese brennende Schneise bis zu ihrem Ursprung. Bis zur Aufschlagstelle und da steht dieser lachende Junge in einem roten Umhang gewickelt und denkst dir,
ja, und die Mutter sagt,
ich hätte Angst, wollen wir den behalten?
Und die Mutter sagt, ja komm, den nehme mit.
Komm, den nehme
mit. Und dann wird er groß und, dann geht er in die große Stadt, Metropolis, was ja. Ja,
erstmal rennt er schneller als ein Zug und
aus dem Bus
tritt er erstmal so ein Football-Ei.
Du hast das noch gut im Gedächtnis.
So ein Football-Ei tritt er auch bis in die Antarktis, weil er sauer ist, weil er Wäsche machen muss, statt mit den anderen auf Halligalli und Bumsi-Bumsi zu machen. Dann rennt er mit dem Zug.
Ja.
Auch gut gemacht. Man sieht ihn, er berührt den Boden.
Ich weiß noch, welcher Schauspieler. Ja.
Ja, rennt er mit dem Zug, wie der Beschmierte. Und dann, miep, miep.
Ne?
Ja. Auch mega gemacht, dass man sagt, pass auf, folgendes. Geh mal nach New York. Ja. Am besten, also das Beste.
Metropolis.
Du bist quasi unbesiegbar. Geh mal in die stressigste Stadt der Welt. Wir nehmen die Brille, durch die du nicht siehst. Geh in die stressigste Stadt der Welt und versuch doch mal ein Bein an die Erde zu kriegen, beruflich.
Ja.
Und das macht er dann. Ja. Und beim Daily Planet, mega.
Ja. Genau. Also die Origin-Geschichte von Superman ist ja wohl wirklich da weitgehend bekannt.
Nie besser erzählt worden als da. Und ich glaube danach auch nicht mehr so richtig. Doch, so ein bisschen, ne?
Ja, aber also ehrlich gesagt...
Wenn immer der Kevin Costner könnte immer der Vater spielen. Immer der Onkel,
ja,
weißt du? Onkel Owen.
Genau.
Onkel Owen oder Übervater.
Aber, naja, also...
Kommt in die Stadt und dann ist soweit alles gut. Dann sagt man, ach Clark, der alte Schussel. Da, zack, wieder aus Versehen in London vom Bus gestoßen. Der ist ein bisschen tollpatschig.
Genau.
Und dann will Lois Lane mit dem Hubschrauber, wollen die irgendwo hin, unnötige Strecke, Homer Shawarma. Dann steigen 5 Leute in den Hubschrauber, der bleibt auch mit den Kufen irgendwie hängen, also auch komplett menschliches Versagen dazu.
Ja, ne?
Richtig dämlich auch, so irgendeine Leine nicht gelöst.
Ja.
Dann hängt der Hubschrauber da. Nee, der muss ja erst, der muss seinen Eltern ja erst sagen, Mutter, folgender Sachverhalt, in der Garage liegt ein Kristall. Also ich bin gelandet, ich hatte nichts dabei, es ist ein roter Riesenschlüpfer und ein Kristall.
Ja.
Ich kann euch das jetzt schlecht erklären, aber statt einer fundierten Schulbildung würde ich jetzt mal durchs ganze Land gehen, und zwar mit diesem einen Rucksack und dieser einen Hose, denn ich muss meine wahre Bestimmung finden.
Ja,
dann läuft er ja bis in den Harz und dann nimmt er diesen Stein, weißt du das noch, pfeffert den weg. Und da, wo er ihn hinpfeffert,
da ist
wie Schimmelpilz, kommt die Festung der Einsamkeit aus dem Boden.
Ja.
Da geht er rein und denkt sich, ja, dass der nicht 70 Mal auf die Fresse fällt, das ist ja komplett Eis. Das ganze Ding ist komplett aus Eis.
Stimmt,
er stimmt. Wieso heißt das im neuen Film Festung der Einsamkeit, wenn da überall Roboter rumpimmeln?
Ja,
du kriegst keinen, wirklich, oder? Du kannst keinen ruhigen Gedanken fassen. Hallo, ich bin Nummer 7. Halt die Fresse, das ist die Festung der Einsamkeit.
Aber was ich damals schon so gedacht habe, irgendwie die Festung der Einsamkeit und aber auch die Betthöhle im Kontrast dazu, sind das so eigentlich die Hobbykeller von den Superhelden?
Ja, schon, ne? Nur dass Batman in der Festung der Einsamkeit wahrscheinlich eine Bindehautentzündung kriegen würde.
Ja.
Ja, das ist so. Du brauchst auf jeden Fall einen Rückzugsort, um zu sagen... Hier bin ich toxisch, hier darf ich sein.
Ja.
Und ja, das ist nötig.
Ja, ja,
das absolut. Das ist bei Spider-Man sein Jugendzimmer offensichtlich, aber bei allen anderen.
Mhm. Ne? Nee, also ich fand die Festung der Einsamkeit immer nicht immer so ein bisschen
zu. Girl, die hat so wirklich an so einem Hochhaus so ein Ding, wo sie reinkacken kann. Das ist selber gebaut aus Ästen. Ist gut jetzt.
Nein, aber ja, und dann kommt
ja, natürlich... Ja, pass auf, dann sagt er natürlich, ja, wer bin ich? Weiß ich, hier ist alles vereist. Man muss die ganze Scheiße abtauen. Und dann kriegt er aber so einen, dann steckt er einen Pinorek, wie durch ein Wunder, ja, in diese Eisorgel. Mummi. Daraufhin startet der Film, ich bin's, dein Vater, Marlon Brando.
Ja.
Diese Haare sind echt, du bist. Und dann kriegt er seine ganze Bildung nachgereicht, ne? Der kommt da rein als junger Mann, ich weiß nicht, wie lange der da ist, ohne irgendwie.
Ja.
Der ist ja da ewig.
Ja, ja.
Und dann, Superman, damit er dann das Gesicht seines Vaters zu einer kristallenen Maske und zerbirst.
Ja.
Und daraufhin hast du, dann siehst du ihn hinten stehen, Christopher Reeve, also, ne?
Ja.
Und dann fliegt er los.
Das sah geil aus.
Das sah geil aus.
Das sah geil aus.
Wie der an der Wand entlang fliegt und dir vollkommen klar ist, pass auf, die haben den Kollegen verdrahtet.
Ja.
Wir haben die für Drähte retuschiert. Mega.
Ja, ja, ja.
Das war das Ding.
Und dann fing der, dann hat der Teil in
Metropolis an. New York. Ja. Du verstehst zwar nicht, dass wenn du fliegen kannst und einen bunten Anzug hast, warum sollst du jetzt noch einen Job suchen? Aber er macht's.
Ja, er Schnitt, macht's.
Klar, New York.
Genau, genau. Und dann nimmt das da seinen
Lex
Lauf.
Luther,
und Probleme Lex Luthor von
Gene Hackman.
Was auch absolut genial war. Und sein Sidekick war...
Ned Beatty.
Ja, ganz genau.
Ja.
Und er hatte noch diese verstrahlte Freundin.
Miss Teschmacher. Gespielt von
Valerie
Perrine.
Ja. Ja, genau. Die auch, übrigens, das habe ich vergessen, Herrn Gunn zu fragen, weil es gab ja eigentlich eine Miss Thatchmacher, gab es ja in seiner Verfilmung Teschmacher. Auch.
Thatchmacher, ja, die war ja da.
Ja.
Die ist ja Teschmacher, seine Freundin, die ja gar nicht so
doof war. In dem neuen?
Ja.
Hieß sie auch so?
Das war Mrs. Thatchmacher, na klar.
Unfassbar.
Die hieß auch so.
Okay, okay. Okay, ja, also genauso. Gene Hackman, da war ich ein bisschen enttäuscht, einfach weil der keine Glatze hatte. Aber die Glatze kam ja ganz zum Schluss.
Die Glatze kam, er hat ja Perücke getragen.
Ja, 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 natürlich, natürlich.
Wahrscheinlich hatte Gene Hackman keinen Bock, sich da
natürlich nicht.
Über
aber,
sechs Monate
aber Kopf er war, zu rasieren. Aber er war trotzdem super als Lex Luthor. Also ich habe sehr gelacht. Es war,
wie er sich aufregen konnte.
Ja, 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 das war immer gut. Großartig. Also der Film war toll.
Und dann hat er... Genau, dann... hat einen Hubschrauber gerettet.
Ja.
Kommt, also ich verstehe zwar nicht, warum er in der Drehtür sich umzieht, das halte ich für gefährlich.
Ja, bei der weil ja der, die Telefonzelle war ja irgendwie zu klein.
Die Telefonzelle war besetzt.
Ach, die war wo besetzt.
So, ist durch die Drehtür. So, Schrauber, warte! Wo er die Sachen gelassen hat, weiß nicht, ob es hinten in die Hose gestopft. Hat ja auch immer alles drunter.
Ja,
auch
ja,
falsch.
Ja.
Halte ich auch für falsch.
Ja, ich auch. Ich auch.
Und dann knüppelte er das Haus hoch. Er ist dann abgehoben, hast gesehen, Haus war so ein bisschen Greenscreen.
Ja.
Aber dann fängt er einen Hubschrauber, dann fängt er Lois Lane und sie fragt, und wer hält sie? Und er so, und er war so super charmant und verbindlich. Und dann kommt diese großartige Szene, wo die Musik von John Williams, Can You Read My Mind? Wo er sagt, pass auf, folgendes, damit Sie mal etwas sehen, wie mein Tagesablauf so ist, ich klemme Sie mir jetzt unter den Arm. Und dann fliegen wir zu hoch und sie sind zu dünn angezogen, einmal quer durch New York. An sich, an und für sich verboten, aber gute Musik.
Ja, absolut, mega. Absolut.
Und dann setzt er sie wieder ab und sagt, so, an sie.
Genau.
Kann ich jetzt was
sagen? Der perfide haben? Plan von Lex Luthor war irgendwie die ganze Westküste, glaube ich, die Ostküste komplett ins Meer versinken zu lassen oder so.
Ja, San Andreas Graben. Die uns entfallen sind?
Ja.
Was?
Es ging um Immobilienpreise, glaube ich. Also, ich glaube, das war
eine radikale Maßnahme.
Ja, ist ja, ja.
Vielleicht wäre mehr Geld verdienen auch eine gute Idee.
Luther, er wollte da einen eigenen Stadtteil oder einen eigenen Staat oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall.
Das will Luther immer.
Das, genau. Er hat immer ganz große Ambitionen. Und das war Superman. Großartiger Film. Danach kam 1980 dann schon...
Naja, jedenfalls muss er die Zeit ja zurückdrehen. Superman gibt ja richtig Film. Der fliegt ja so lange verkehrt rum um die Erde, bis sie sich andersrum dreht, als ob das die Zeit zurückstellen würde. Dann nochmal bei Interstellar gucken. Und dann lebt Lois Lane wieder, die ja leider gestorben ist. Bei Erdbeben, piff, paff, puff.
Ach ja, genau, die lebt dann wieder. Ja, deswegen macht das überhaupt.
Superman. Und dann kommt der zweite Teil, der immer noch sehenswert ist, der immer noch gut ist.
Ja.
Hier mit den Leuten, die in die Spiegelfliese müssen.
Ja,
Der Terrence Verdammnis.
Stamp als General Zod.
Die Phantomzone. Phantomzone? Ja. General Zod. Terrence Stamp. Zod. Genau, so oben so ein Stempel. Und dann... Genau, die kommen genau in die Spiegelfliese des Verderbens und werden einmal weggetreten. Das ist wohl eine böse Strafe, ganz flach darin zu sein, hab ich auf der Kirmes.
Genau.
Das war auch noch ein guter Film und danach fängt es an, indiskutabel
zu werden. Aber der war ja noch Regie, Richard Donner, der hat den größten Teil des Films gedreht, aber irgendwann hat er sich wohl mit dem Studio angelegt oder irgendwann hat dann Richard Lester übernommen. Der
immer nur blöde Sprüche über andere Leute macht.
Ja, ja.
Ja. Und Richard Donner immer nur mega laut und Richard Lester
hat
die Fresse aufgerissen.
Und Richard Lester hat aber die super Verfilmung gemacht von Drei Musketiere. Mit Michael York, Christopher Lee.
Hat er nicht auch gemacht, die Klasse von 1984?
War das Richard Lester?
Ich glaube ja.
Naja. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil der war ja auch
ein guter Film. I'm the future.
Naja, gut, auf jeden Fall. 2006 ist dann der Richard Donner Cut rausgekommen, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Der aber sehr, sehr gut sein soll. Mhm. Danach kam 1983 kam dann Superman 3, der stählerne Blitz.
Gab's da totale Scheiße.
Ja, da wurde es dann, da franzte das dann ganz so ein bisschen aus.
Die Spezialeffekte haben auch nichts mehr getaucht.
Nee, Margot Kidder spielte da auch nur eine kleine Rolle, weil sie sich auch so ein bisschen angelegt hatte, hier gagenmäßig.
Ja, ja.
Deswegen hat man ihre Rolle einfach geschrumpft. Sie tauchte dann wieder prominent auf in Superman 4, die Atomkatastrophe. Und das war das der mit Richard Pryor? Es gab einen mit Richard Pryor.
Ja, ich glaube, es gab einen mit Richard Pryor als Computergenie.
Ja, ja, irgendwie sowas. Total schräg. Ja, und dann war eigentlich Ende mit Christopher Reeve.
Und dann das war vielleicht auch ganz gut so. Christopher Reeve leider diesen schweren Unfall gehabt.
Ja. Was auch sehr ironisch ist, muss ich sagen.
Finde ich nicht. War nicht einfach nur schrecklich.
Ja, es war schrecklich, aber ich habe so gedacht, ach guck mal, das ist ein Mann, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er wirklich den den größten Superhelden gespielt hat und dem passiert dann sowas total Weltliches irgendwie. Es war total merkwürdig, war das. Und naja, was daraus geworden ist, das wissen wir alle. Und es war sehr, sehr tragisch. Und aber dann gab es spätere Verfilmungen, nämlich
Superman Returns
von 2006.
Mochte ich wegen Brandon Routh. Das Kostüm mochte ich auch.
Den man extra gecastet hat wegen der Ähnlichkeit zu Christopher Reeve. Und also, man hat auch Bryan Singer, der Regisseur, hat auch direkt angeschlossen. Also es war praktisch damals schon die geistige Fortsetzung vom ersten Superman.
War komplett unnötig, aber mit der Musik auch.
Ja.
Also er ist da schön rumgeflogen, fand ich alles easy.
Ich habe den aber so gut wie gar nicht mehr in Erinnerung.
Innere Konflikte, hat ein Flugzeug gerettet, ein mega gute Flugzeugrettungsszene.
Ja, was gegipfelte, glaube ich, auf in einem Stadion. Ne?
Ja, genau. Dazu der tiefgefallene Kevin Spacey, der auch ganz cool war.
Ja.
Ne? Und
Kevin Spacey hat Lex Luthor gespielt.
Ja, genau.
Großartig.
Gut hat er den gespielt.
Sehr gut.
Gespielt.
Muss man jetzt einfach mal sagen.
Ja. Ja. Kann sich gerade privat nicht benehmen, aber hat alles super gespielt.
Ganz genau. Richtig. Aber das so richtig gezündet hat das nicht. Also ich denke, man hat damit gerechnet oder man wollte das, dass man das ganze Thema rebootet, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert.
Es war schon ein cooler Film irgendwie und er war auch gut, er hat den auch gut gespielt. Und dann
absolut.
Gab es diese unglaubliche Schwemme an Superman und Lois und Clark und Clark und Superman.
Genau.
Und die wohl alle auch für sich genommen gut waren und wertig produziert und mit Superman auch toll gemacht und alles easy. Ja.
Also das Thema hat man dann wirklich im Fernsehen, hat man das rauf und runter thematisiert und das, wie Thorsten schon sagt, das hat auch ganz gut funktioniert.
Dann haben sie Cavill rausgezogen, einen der größten Sympathieträger der Welt. Zack Snyder, der ja dann nun gezeigt hatte, pass mal auf, ich verfilme euch jetzt mal werksgetreu The Watchmen.
Ja.
Wo du wirklich gedacht hast, ja, ich danke Ihnen.
Ja.
Das ist ja ein wunderschöner Film. Das ist ja, Sie machen ja wirklich, also Hammer, gar keine Kompromisse, fantastisch. Danach hat er Sucker Punch gemacht, wo ich dachte, ja, schon, vielleicht, weiß ich nicht, mag auch eine Comicverfilmung sein, aber was willst du jetzt konkret von mir? Ich sehe den Schlüpfer von dem Mädchen, es geht um Lobotomie, das ist alles fürchterlich, wer ist der Samurai? Und dann hat er einen Zombie-Film gemacht, da hat man wieder gesehen,
Dawn of the Dead.
Remakes kann er auch. Schön, sauber, ein bisschen modernisiert, kann er.
Übrigens, Fun Fact, Drehbuch James Gunn.
Ehrlich?
Ja.
Gut, wusste ich nicht.
Ich fand den als Neuverfilmung von dem Original Dawn of the Dead von George R. Romero, fand ich den ein bisschen doof. Aber als Neuverfilmung. Aber als Zombie-Film und als war der absolut spannend und war wirklich super. Also ich glaube, es gibt keine bessere
Eingangssequenz
in einem Zombie-Film wie in dem Dawn of the Dead.
In einem Zombie-Film nicht, ja, das ist die Einschränkung. Ja, das stimmt schon. Wobei die super. Von George Romero, wo sie dieses Haus stürmen, weil er alles sofort in medias res ist. Also wir haben ja das Problem schon.
Ja.
Ne, das da mit dieser dramatischen Musik von Goblin.
Von Goblin.
Also was dramatische es ja Musik.
In dem amerikanischen Original nicht gibt, die Musik.
Echt nicht?
Das ist eine italienische Band. Das hat Dario Argento.
Dario Argento.
Praktisch da für die europäische. Ich meine.
Ins Haus, Nebelrakete, Nebelkerze, Booms, Treppenhaus, die Frau, lass sie nie beißen, ach, oder doch.
Ja.
Irgendwo rein. Das hat ja wirklich was zu tun mit Untoten und Leichen und eklig übel und geil.
Ein großartiger Film.
Todesgruseliger Film, ja.
Darüber könnten wir eigentlich mal ein Special machen.
Dafür hat George Romero, und das hat er mir selbst erzählt.
Ach was?
Ja. In Pittsburgh immer einen Supermarkt gesperrt für die Dreharbeiten.
Ja.
Und das Problem war, dass sie so lange drehten, dass die mussten jedes Mal die Deko wegräumen. Dann tagsüber war das Ding auf, nachts sind sie wieder rein.
Die Shopping Mall.
Ja, und dann war Weihnachtszeit. Dann haben sie angefangen, danach immer kürzere Drehzeit, weil sie danach dann die Weihnachtsdeko wegräumen mussten.
Ja, auch noch.
Okay. Also alle Weihnachtsdeko raus, Supermarkt, alles mit Fotos abgeglichen. Tom Savini machte seine eigenen Stunts als Motorradrocker. Und dass Tom Savini alle Spezialeffekte dabei nimmt. Also war wirklich wieder so Multitalent gelöt. Hat mir viel Freude gemacht, der Film damals.
Absolut. Ja, absolut. Also der war großartig. Ja. Aber
darum ging es gar nicht. Wir haben überhaupt keine Struktur, Junge.
Nee, wir sind absolut strukturfrei. Wo ist denn jetzt hier Man of Steel? Zack Snyder, Henry Cavill, ich sage es ungern, aber Hans Zimmer, die Musik,
Die Musik ist geil.
Absolut geil.
Mega absolut geil.
The Man of Steel. Also ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt in Vorbereitung auf diese Sendung und ich weiß damals, wie geflasht ich war bei dem Trailer. Also der Trailer war absolut super und mir hat alles gefallen, dass dass Clark Kent auf einer Bohrinsel arbeitet und sich eigentlich versteckt. Und das hat alles super gefunden. Aber warum hat der Film dann nicht funktioniert, Thorsten? Warum bloß?
Ja, wieso hat der Film nicht funktioniert? Der Film hat nicht funktioniert, weil er leichte Zack-Snyder-Ritis hat. Das heißt, diese ganze Exposition am Anfang, wer ist Superman? Was hat er für Probleme? Der ist jetzt abgehauen, der war in der Schule, der war besser als die anderen, seine Eltern. Mhm. Kevin Costner. Jetzt muss man zu, jetzt muss man los. Darfst nicht sagen, wer du bist.
Ja.
Superman und so. Und dann hast du, wer war denn da der Gegner überhaupt? Ach so, Zod.
Gespielt von...
Zod hat das Zod brennen, weil es war Michael Shannon.
Auch Shannon. Sehr gut
bei
besetzt.
Bei mir bist du Shannon, ja.
Oh Gott, Thorsten,
Michael, war schon richtig gut auch.
Ja.
Also unnötiger Auftritt mit, so, wir sind da, wir suchen Kal-El. Schießt gar nicht auf uns, wir haben Schilde, Schirme, Masken. Ne?
Schlüpfer. Ja. Ja.
Das war schon auch geil. Also wir vergessen jetzt mal die Anfangssequenz mit Russell Crowe auf fliegenden Leguan.
Ja, Russell Crowe war, glaube ich, so ein bisschen
Russell, schräg. Das war ein Griff ins Crowe. Aber dieser ganze vordere, ja, komm, lass. Hm. Und dann war gut. Und dann gibt es dieses, auch er muss sich wieder als Superman selber finden. Ne. Wo er dann diese erste Flugsequenz mal macht. Ich meine, das ist ja, ne, wo er dann den Arm auf den Boden legt, woraufhin dann alle Steine sagen, nee, mit mir nicht, und dann so auch anfangen hochzuschweben. Ja. Wie er dann in den Himmel knüppelt, dieses Gefühl von Geschwindigkeit, Schallmauer durchbrechen, ne?
Ja.
Es geht über Tisch und Bänke, ohne Punkt und Komma, und dann fliegen und dann Ortswechsel, Zebras. Scheint nicht mehr Brooklyn zu sein. Und dann weiter übers Wasser, wumm, und nochmal Schallmauer. Ja. Da habe ich gesagt, ja, sowas will ich halt sehen.
Ja, ja.
Ich will sehen, wie Superman sagt, ach, das geht auch. Und ich nehme den Bus, ich trottel. Mega.
Und Henry Cavill war einfach
Henry Cavill, immer größter Sympathieträger.
Ja.
Ne? Spielt immer wenig, aber spielt toll. Finde ich gut. Attraktiver
absolut.
Mensch. Am Boden geblieben, hat Spaß gemacht. Kostüm, ja. Wie bei Zack Snyder immer, hat er auch wieder Ironhead Studios angerufen, die angefangen haben, so Kostüme zu machen, die nochmal eine eigene muskulöse Form hatten, die dann in sich kleine Muster und Texturen hatten. Da ging die einfach nur blau oder so. Und dann sich, das war immer, wenn du nah rangegangen bist, immer in sich nochmal gemustert, so, um das plastischer zu machen. Und dabei, das ist so das Markenzeichen von Ironhead Studios.
Genau.
Auch später der Batman musste ja in sich nochmal ein Muster haben in dem Anzug. Ja, da. Und alles. War die gleiche Struktur. Die gleiche Struktur Kostüm, der gleiche Aufbau Maske immer. So, und das ist Ironhead halt. Das macht erfrischend, wie James Gunn rangegangen ist. Erfrischend macht es das.
Ganz genau. Aber lass uns noch ganz kurz, weil das muss ja ein Film sein, wo du dich richtig gefreut haben musst, nämlich Batman vs. Superman.
Ja, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und dann hörte ich schon im Kino in Bochum, irgendwie nicht so. Trifft die Erwartungen wohl nicht so, ne, von allen. Und so war es dann auch. Film auch gar nicht mal so gut, auch vollkommen unverständlich in sich.
Mhm.
Von wegen, wir suchen den weißen Portugiesen, aber das war der beige Holländer. Irgendwas, ist das ein Schiff? Ist das
ja.
Ich mochte die Betthöhle, wo alles nach oben an die Wand geschraubt ist, für den Fall, dass geflutet wird. Das war ja alles, nichts stand auf dem Boden, alles war angeschraubt.
Ah, okay.
Mega.
Ja.
Unnötig darauf hinzuweisen, dass der Joker Robin getötet hat. Aber schön, dass Gun Robin vorkommt. Und ansonsten Ben Affleck als Batman gut, wie er dann vor seinem Schrank steht.
Tolles Kostüm, also aus meiner Sicht.
Einerseits tolles Kostüm, andererseits nein.
Okay.
Also es war schon ein gutes Kostüm, aber war okay. Da hätte er wirklich Trunks drüber verdient, eine Unterhose, da hätte was machen können.
Aber wo er mich verloren hat, das war die ganze Martha-Geschichte.
Ja, der hatte ich generell bei Batman vs. Superman ist ja auch. Es war ja klug zu sagen, Batman hat seine halbe Belegschaft verloren bei dem kleinen Zwist zwischen General Zod und Superman, bei dem sie ja halb Metropolis in Schutt und Asche
komplett zerlegt haben. Ja.
Wo dann viel, ich meine, dann, ne, mach eine Firma in Gotham City, Junge, was hast du verloren? und er dann denen entgegenrennt und alle sterben und dann ist natürlich sauer auf den Außerirdischen. Ja, natürlich mit Recht könnte man sagen, weißt du, wenn Außerirdische ihre Querelen in den Innenstadtbereich verlegen von Metropolis, ist das vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht sollte man denen sagen, pass mal auf, wenn ihr was zu besprechen habt, dann fliegt man ins All. Könnt ihr in die Klöten treten, bis die Sonne aufgeht. Aber lass doch mal hier sein. Wir haben doch hier auch noch Werte.
Ja.
Das sind Immobilien. Hier wohnt einer. Da ist ein Kiosk.
Ja.
Da hat Bruce Wayne ganz recht gehabt. Ganz recht gehabt. Aber ich verstehe auf seinen Hals, auf Superman. Und auf Außerirdische generell.
Ja.
Und dann treffen die sich auch. Und dann, weißt du, das ist auch ikonisch, wie die beiden sich treffen. Ne? Und dann, hier, da, hier, Metropolis. Ja, wir haben gewisse Erfahrungen mit Clowns in Kostümen.
Ja.
Gut.
Ja.
Naja, und dann fangen sie an, sich zu schikanieren. Das finde ich auch noch, kannst du bluten, du wirst es. Das ist alles noch gut, dann zieht er die Rüstung an und Kryptonit auch noch, Gewämse.
Der Kampf
war okay. Ja, was heißt, der Kampf war okay. Da wurde viel mit Sanitärzeugs gearbeitet, haben Waschbecken in die Fresse gekriegt und all sowas. Okay,
ja.
Da kann er einmal machen, solange mir das Kostüm hält, danach ist Polen offen. Und dann, du musst ihn ja erst schwächen, verstehst du? Ich verprügel Mike Tyson auch, wenn ich ihn vorher vergifte. Und dann dieses Martha, deine Mutter heißt auch Martha, ist ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen wenig.
Deine Belegschaft ist immer noch tot, aber wenn deine Mutter Martha heißt...
Ja, dann haben wir ja was gemeinsam. Ja, Mensch,
sag, und los, ab dann du sind isst wir, auch gerne Puddingbrezel.
Ja, sag. Ganz genau. Und ab dann waren sie so... Und und das war alles so ein bisschen komisch. Dann kam 2017 Zack Snyder's Justice League, auch noch mit dem Snyder Cut. Da gab es, ach Gott, oh Gott.
Ich habe alle Versionen gesehen, in Schwarz-Weiß, in Monochrom.
Wurde auch nicht besser.
In Farbe, in 4:3, in 16:9, in 2:8.
In quadratisch.
Als Daumenkino und als Wurst mit Gesicht. Ich habe alles davon gesehen. War alles schön.
Als Wurst mit Gesicht. So. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, nämlich im Jahre 2025 und James Gunn, der uns vorher viel Freude bereitet hat, jedenfalls ich spreche für mich, mit Guardians of the Galaxy und mit Suicide Squad. Mhm. Ich bin großer James Gunn-Fan und als ich dann gehört habe, dass James Gunn das mit Peter Safran, seinem Partner, das DCU übernimmt, da habe ich mich doch sehr gefreut und war sehr neugierig und ich war sehr gespannt auf diese Superman-Verfilmung. Und ich muss sagen, ich hatte so einen großen Spaß. Was man dem Film vorwerfen kann, das ist, dass er ein bisschen voll ist. Also es wird, da geht's gleich los und das ist ja auch eine Frage, die ich James Gunn in dem Interview gestellt habe, dass ich das Gefühl hatte, es kommt so ein bisschen rüber, wie als wäre dieser Film so die geistige Fortsetzung von dem 1978 Superman, weil ganz viele Sachen, die da etabliert wurden, inklusive der Freundin von Lex Luthor, spielen ja auch eine Rolle, inklusive auch der Musik von John Williams, beziehungsweise dem Superman-Thema. Und dem Lois Lane und Clark Kent-Thema. Also James Gunn, ich mag seinen Humor, viele mögen den nicht.
Ich mag den auch, ja.
Und ich war sehr gespannt, weil James Gunn ist ja auch so ein Typ, der eigentlich auch nicht so darauf, auf Kollateralschaden, da achtet er ja nicht so drauf generell, wie wir aus Suicide Squad wissen oder aus Peacemaker. Wie er damit jetzt hier umgeht, weil Superman ist ja eine moralisch, also der hat ja eine ganz, ganz hohe Moral und der will ja jeden schützen. Und ich fand auch die Szene gut mit dem Kaiju, als das Monster, und ich spoiler jetzt ein bisschen, als das Monster erledigt wird und er sagt, oh, es muss doch einen besseren Weg geben, weil das eine ganz fiese Nummer ist.
Ja.
Und ich hatte großen Spaß. David Corenswet spielt Superman und er spielt ihn richtig, richtig toll. Und Rachel Brosnan, Marvelous Miss Maisel, spielt, wie ich finde, perfekt Lois Lane. Und
jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Lois Lane naturgemäß ein bisschen profillos ist. Lois Lane ist entweder eine Drauf- und Dreingabe, die Superman anspielt und so ein Love Interest ist. Und sie ist immer diese etwas, ich meine das gar nicht böse, etwas zähe, ich gehe da jetzt rein, Investigativjournalistin. Ich setze mich da durch. Das ist mir egal, dass ich eine Frau bin. Das ist ein bisschen so, weißt du?
Ja.
So in den 70ern war das noch freaky und mittlerweile ist es ein bisschen, wo du sagst, ja, aber vielleicht nimm doch eine Waffe mit oder frag einen Kollegen. So immer so dieses, ich gehe da ganz ans. Wobei es weniger Szenen gibt, die noch geiler sind, als sie sich mit Clark zusammensetzt auf die Couch, um zu sagen, ja, ich gebe den Interview, ich gebe den Interview. Weil Superman hat da noch ganz andere Probleme. Deswegen hat ich ja James Gunn gefragt, der vielleicht ADHS. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, Superman und auch Clark Kent haben so ein bisschen, das ADHS würde passen. Also du siehst das, das ist ja meist genetische Disposition. Du müsst auf deine Grundschulzeugnisse gucken, was nicht geht, weil der Schule nachgemacht hat in der Festung der Einsamkeit. Eltern, problematisch, weißt immer nicht, musst du auch gucken, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, pipapo. Und dann siehst du, dass der viele Dinge macht, um Dopamin zu erlangen. Das ist für Superman durchaus hilfreich. Aber zum einen kann der überhaupt nicht auf den ersten Blick erkennen, was man ihm mitteilen möchte. Mhm. Auch Lois Lane nicht, wenn es um Liebe geht oder Nicht-Liebe, Konflikte, Beziehungen. Und der fällt zurück in so Sachen wie, ey, ich muss die retten. Krieg. Na. Weißt du, sie fängt immer wieder mit Fragen. Ich habe so gelacht, als sie im Kino sagt, ja, aber haben sie nicht in diesem Land? Und er so, oh, weißt du, so ein Interview. Mega lustig, mega gut.
Ja.
Und es gibt natürlich einen erzählerischen Twist in dieser Geschichte. Warum ist Superman auf der Erde? Das hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich halt, wie werden die Leute das mögen? Der Film fängt nicht so an wie immer. Ne? Da ist nicht immer das Schlechte irgendwas ein und da ist er und guck mal, ein kleines Kind. Sondern vor 300 Jahren, dies, das, vor 30 Jahren.
Meta-Humans
auf die Erde. Vor 30 Jahren kam Superman auf die Erde. Vor 30 Minuten, vor 3 Stunden griff Bababa irgend so ein schrecklicher Schropotnik Metropolis an.
Und zum ersten Mal hat er verloren.
Vor 30 Minuten nahm Superman den Kampf auf. Vor 3 Minuten verlor er das erste Mal einen Kampf. Und dann siehst du Superman so Schabotter im Schnee aufschlagen. Nasenbluten. So fängt der Film halt an. Und dann denkst du dir, alles geil. Klar. Gut. Geil. Also, Anfang geil. Mir zu viele Meta-Wesen, keiner kommt richtig zum Zuge. Das ist mein Problem. Lois Lane kennen wir, Superman kennen wir, ist alles easy. Sind mir auch 3 Volten zu viel.
Ja.
Stichwort Endgegner, Maske. Sind mir auch zu wenig Haie, habe ich ja James Gunn auch gesagt. Zu wenig Haie mit auf dem Schädel montiertem Laser. Ansonsten alles. Lex Luthor spielt toll, Flugszenen sind gut, aber zu wenig. Du musst mehr Flugszenen haben, Flugszenen sind toll, aber zu wenig.
Ja.
Wir wollen aufstoßen, Superman fliegen sehen. Wildes Ding, wildes Gemisch, wildes Gemisch.
Aber die Zeit geht ruckzuck rum irgendwie, weil der ist sehr kurzweilig.
Der ist schon kurzweilig, der hört einfach nicht auf. Der Film hört auch nicht auf, Handlungen zu haben.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja, ja.
Bam, bam, bam. Der hört auch nicht auf, Konflikte zu haben. Dann gibt es noch so eine Szene in diesem Pocket Universe, wo du sagst, jetzt mach mal einen Punkt, Junge, mit dem Mickey Maus Kraken und dem entstellten Mann und dem Fliegen und der Antischwerkraft und Superman und der Ex-Freundin, wo du denkst, Junge, du sitzt da vormittags um 11 im Kino und sitzt, der Krake ist doch nicht sein, komm schon. Das so, weißt du?
Ja. Also trotzdem, ich kann sagen,
viel.
Es hat aber den Charme und die Komik, die man von James Gunn einfach kennt und die ich liebe tatsächlich. Mhm. Und Peacemaker taucht ganz kurz auf, was natürlich interessant ist, weil...
Das Spoilers, ja.
Ja, nur das kann ich auch mal spoilern, Anfang August geht es mit Peacemaker Season 2 geht's weiter und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf.
Ja.
Und alles andere, finde ich, sollten wir jetzt mal in einem Interview haben wir James Gunn gefragt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat sich voll gelohnt und ich habe mich zwischendurch gefragt, warum machen wir uns eigentlich den Stress nach London zu fahren? Aber es hat am Ende des Tages hat es sich wirklich gelohnt und wir hatten viel Spaß. Und
das haben wir auch in diesem YouTube-Clip, ich habe den mal kurz gesehen, sagen wir auch 40 Mal, dass es wirklich ein gutes Interview war, sehr gut, gutes Interview, gut. Und dann hat irgendjemand runtergeschrieben, ich möchte wissen, ob das Interview wirklich gut war. Ich mag das, das ist natürlich schön. Und Riesenrad, schreib mal mit D.
Ja, ich weiß. Meine Güte, nee, da habe ich mich mal einmal auf KI verlassen, weißt du? Und
Riesenrad wäre zum Beispiel dusche regelmäßig.
Ja.
Weißt du, aber ein Riesenrad.
Ich werd's auch garantiert jetzt nicht mehr ändern. Und das ist jetzt einfach so da drin. Und da hätte ich vom Bender, der hätte mich lang gemacht mit so einem Fehler. Aber
ja, der wäre hochgehüpft. Ich
sage, eine Ohrfeige gegeben.
Geschissen.
Ja. Ja, also das war, schaut euch Superman an, also von uns gibt's ganz klar Daumen nach oben.
Von uns gibt's ganz klar mit schlaft euch schön aus und trinkt vorher einen Kaffee, weil der Film ist eine einzige bunte Überforderung.
Ja,
ganz genau. Ich weiß gar nicht, wie ich den
finde, aber
da war ja kein Hehl draus. Keine Ahnung, wie ich den finde. Ja. Vielleicht muss ich nochmal gucken in Deutsch.
Ich gucke ihn auf jeden Fall nochmal an.
Ich
gucke mir den auf jeden Fall nochmal an.
Faltet er sich gerne besser auseinander?
Gerne auch im IMAX. Ja, und ich bin total stolz
gerne darauf. Auch im IMAX. Ich habe den in so einem Spezialkino gesehen in Berlin.
Ja.
Und da war die Leinwand so groß wie die hier.
Echt?
Ja.
Na, das natürlich. Ich habe den in einem richtig großen Saal gesehen,
schön
im Cinedom in Köln.
Mhm.
Und großartig. Ich kann den also vollumfänglich empfehlen. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und ja, also, und jetzt würde ich sagen, lassen wir James Gunn selber zu Wort kommen.
Lassen wir James Gunn selber zu Wort kommen. Lassen wir James Gunn ruhig mal zu Wort kommen, oder?
Ja, ganz soll genau. Das? Ja, der soll auch mal was sagen.
Ja, bitte.
So, James, nice to meet you.
And nice
thank you for taking time to talk with us. And I was, your Superman movie is absolutely amazing.
Thank you.
And I didn't know that it was the Superman movie I needed the most right now. I left the theater with a big grin on my face, especially the last song. So perfectly.
Yeah.
No, don't spoil it.
Yeah.
I think he knows that it's.
I know.
Yeah, he knows it, but.
Yeah, you're not spoiling it for me, but there are other people that are watching. Yeah, or
sorry, it was perfectly placed. It wasn't
Iggy Pop.
Let me get to my first question. How challenging was it to do Superman, then Creature Commandos, and Peacemaker Season 2?
Yeah, it was difficult simply because of the amount of legwork.
Yes.
So it was like having to do a very long race, a marathon. That's what they call them. It was like I had to write 650 pages in 1 year to get something done. And then the next year we shot 650 pages. And this year we're putting out 650 pages. So, it was that first year was the hardest. The writing was the hardest part.
The hardest, yes. And I read somewhere that you were offered to write Superman before.
Yeah.
But why did you turn it down?
I was scared.
Scared?
Really?
Yeah. Yeah, I just didn't know how to do it. You know, it seemed daunting. And I'm known for creating characters who are, you know, edgy, sometimes a little mean, and then, you know, you tell the story of you get to know them on a deeper level, and then they end up being good
people. Yes.
And Superman just seemed too clean cut, too mainstream, too normal for me. But it just stuck in my head. Like, I couldn't stop thinking about it. And so for 5 years, I just was kept turning, how would I do Superman if I could do Superman? And Peter Safran, my partner, it has been his life dream to do Superman. So he's been bothering me about it for years. Yeah. And then when it came back to me, I was like, okay, I think that I can figure this out.
Strangely, I had the feeling that that your version is the spiritual sequel to the first Donner.
Because
everything was established.
Yeah.
We don't see how he met Lois, and we don't see it's right in the middle, and of course the John Williams score,
yes,
the theme.
It isn't. Yes. It's just a little part.
The John Williams.
We'll do a spoiler again.
Yeah,
it's just. I love the music. There's so much remixes on YouTube Music, and you can download them. It's brilliant music.
Yeah, I think so. Yeah, we took the John Williams score and our composers, John Murphy and Dave Fleming, took pieces of it. So they kind of broke down, and there's all sorts of pieces of it that they use in different ways throughout the movie, which is really fun. I mean, that was like my favorite score as a kid.
Yeah.
But I do hear, I mean, yeah, there's, I can see where you feel that way. There was a, a playfulness and a joyfulness to Chris Reeve's Superman where he liked saving people. He loved being Superman. And I think that was something that we really tried to, you know, create with David.
So what would you say to people, well, Superman is the most boring superhero because he is super in everything. Yeah. He is too good.
First of all, I think that Superman is very earnest. He is very kind. He is very forthright. But those are things that are that's the most rebellious act you can do today. That's the most different from anybody out there in a world that's so mean. Yeah. And as the character, he's the most powerful character in the DC universe. But there's your own set of struggles that come with that. It's about Superman dealing with his humanity and who he is and how he processes that and what he learns about himself and how he has a relationship with a woman that's as real as it can possibly be in this type of, you know, in that situation.
Yeah. By the way, Rachel Brosnan was when I heard it that you cast Rachel Brosnan as Lois, I said to myself, it's perfect. It's a perfect fit.
Yeah.
And now you have
perfect fit.
Now you have two actors from the Paladino universe working for you. But
yes, that's right.
maybe Luke Kirby is in one of the next but she was great as Lois Lane. Do you want to add something?
Yeah, thanks. I've seen the movie at 10 o'clock in the morning, not my time. And there was, it was the fullest movie I've ever seen. I missed sharks and that's all. but the first I noticed is...
I have sharks in the sequel for you.
Thank you very much. Laser sharks.
Laser sharks don't work,
The suit looks fantastic.
Thank you.
It doesn't look just like the usual Ironhead stuff, 3D printed. It looks like fabric.
It is fabric. We created it. Yeah. Yeah, it's fabric. We took a lot of time to create it. Juliana Makovsky, who makes our suits and designs them, is we worked really hard on making a few suits. Yeah.
A few suits.
Yeah, because they get burnt up a lot and stuff. So we had to keep making them.
Do the suits get bulky over a day, working day?
They get stretched out.
And they get stretched out.
They start kind of, you know, trim and fitted. Yeah. And as time went on, they would get all stretched out and be all wrinkly. And so we'd have to make another suit to be not so wrinkly.
That's my feeling.
I
love that it's an actual cape often and not a digital made cape.
Yeah,
it's very
nice. I think it was like, even though this is a Superman movie and he's this larger than life character, everything comes from a place of what if Superman was real? What would his relationship with the government be like? What would his relationship with his girlfriend be like? What would his outfit be like? So I couldn't do things like with the painted on muscles and all that stuff because I can't imagine Superman sitting in his back room airbrushing, muscles onto his suit.
Yeah.
Yeah.
The trunks.
The trunks were a big debate. So we had many different versions with trunks and without trunks. And I had, I finally had Juliana make a version, made both of them. Mm-hmm. David tried on both. I'm like, I think I'm going to go without the trunks because I don't see why he would wear the trunks. I don't see why he would put those on there. And I said, David, what do you think? And he said, I like the trunks. And I said, why? And he said, because he's this scary guy who's come from another planet that shoots beams out of his eyes, and he wants kids to like him. He wants people – he wants to feel like he's approachable to people. So he's going to wear a costume that's, a little bit silly in some ways.
Oh, okay.
It was a callback to my childhood.
Yeah.
I never noticed it again.
Mm. Yeah.
Yeah. As a writer, what is more fun, writing for the Diamond characters or for the, let's call them, second row characters?
I mean, it really just depends on how much the character speaks to me. So in this movie, I actually think that I probably had the most fun writing for the main three, which is Superman, Lois, and Lex, and Krypto. Those were the ones I enjoyed writing. Although Guy Gardner is a heck of a lot of fun to write, and so was Mr. Terrific. I like writing them all. If I don't like writing them, then they're not fun to watch.
Yeah. Will we ever see Matta Eater Lad in one of your...
we could possibly see Matta Eater Lad, So
because in German it's alles Esser Boy, which is translated as Everything Eating Boy.
Everything Eating Boy. Yes.
Such a strange superhero.
Well, you know, we mentioned him in Peacemaker season one, and so Peacemaker season one is in the DCEU. Peacemaker season two starts in August. It's in the DCU.
Yeah.
And we did a podcast back home with me and two of the stars for the first season, and we go through what is canon and what is not in the first season of Peacemaker, and we decided that Matter Eater Lad probably does exist in the DCU.
Mm. Told you.
Was this a big debate between the two of you?
No, but I always hoped that because I said to myself, if anybody can bring Matter Eating Lad into the DC universe, it will be you.
Yeah.
So by Peacemaker, I'm looking so much forward for the second season. I have to say that the intro is living rent-free in my head.
Uh-huh,
whenever I'm down, I'm switching on YouTube and I watch it, and my mood right away gets brighter.
So, we have a new intro for you in the second season. Yes.
Oh.
Because everybody died from the first season.
Yeah,
so
yes.
We have a new season, a new intro, a new song, everything. It's
so
really fun.
I know this is a Superman panel, but what can we expect from Peacemaker season two?
I think we can expect, we were with Christopher Smith throughout the first season. We saw a lot of changes in Christopher Smith. Those things do not go unnoticed. So I think he came upon certain truths about himself. And in second season, he's dealing with what he's discovered about himself. And there's a little romance, lots of action, and a little magic.
Who's the villain in the Batman 2?
In Matt Reeves' Batman 2. Can you talk about
the classical Superman question?
Matter Eater Lad. Huh? Yeah, Matter Eater Lad. Yeah. Matt will be happy to know that
yes.
I said that Matter Eater Lad is the bad guy.
Yes, I understand.
But on a serious note, how does Matt Reeves' Batman, the Penguin, and the Joker fit into your DC universe?
Well, Matt and I are dealing with this separate little universe of characters, which is his, crime saga, and it has all of those characters inside of it. So it's a totally separate universe than the world with Superman and Supergirl and Peacemaker and Clayface and everybody else.
Yeah. Can you talk about the Green Lantern TV upcoming?
I mean, we've got the first two episodes pretty much finished, and that is an HBO show which comes out, I don't know when, a year, 6 months, I don't know.
Yeah.
And it's a very different sort of, everything that we do in the DCU is. I want it to be different from each other.
Yeah.
I don't want it all to be like a house style where everything is the same. Mm-hmm. You know, I think it's more fun when they're different. And then when you see the characters eventually team up, it's more of the fun mashup feeling.
Mm-hmm.
Lanterns is about as grounded as a show can be that has people with magic green rings in them.
Okay. I was very, very surprised and pleased that Damon Lindelof is working on that.
Oh, yeah.
So, we are looking forward to see this. Was it difficult for you? Because the Guardians lived on the songs.
Yeah.
A great, great soundtrack. I have it on my I have different playlists.
Me too.
But this one was more soundtrack driven.
Score-driven. When I first talked to John Murphy about it, I knew that I wanted to use John Williams' original theme and sort of deconstruct that and reconstruct that in certain ways. And the thing that I do that's different from a lot of people is I actually give the script immediately to the composers, and we start writing music way before we go into production. So when we see, for instance, Clark and Lois kissing to the love theme, we're playing that on set while we're shooting that.
Mm.
And I find that it's a great way to sort of organically bake in the score so that it's the camera operators, the actors, everybody are on the same page tonally in terms of what's happening.
Yeah. Okay.
Hau ein raus, Gary.
No. What do you want to
say? 10,000 costume questions.
He's the greatest Batman fan. ever?
Yes.
Yeah, of course.
Yes. He owns owns a Tumblr, the actual car. So yeah,
it's my father figure.
Which car?
The Tumblr.
The Tumblr from Batman Begins.
Oh, really?
Yeah. Really.
Yeah. Wow.
His house, it's like a
it's a Batman Wayne museum. Manor. Yeah, it's
oh, well, I love it.
Yeah,
it's you can grow old and let it in the past, or you take it with you.
That's
you
right.
Die, and I take it with me, all of them.
So will we see another type of Batman in
the classical Superman question?
Yeah.
Yes.
But,
yeah, yeah.
I can ask. He's head of a studio. Yeah. I can ask him that.
ask for Trunks.
Ask on Batman?
Never.
No, probably not. But maybe you never know. It's he's scowling at the idea of Batman and Trunks.
Yeah. Yeah.
I mean, okay.
it's a
Adam West wore Trunks.
Yeah.
Adam West, maybe not the best. Das ist kein gutes Beispiel, oder?
It's not a good
best example.
Of Batman?
Of Batman.
You like a dark, serious Batman.
I like a Batman who's black. I like the Keaton Batman, of course. I like it because he pays the full price for the costume.
Right.
And the Bale costume just in Dark Knight was just like a motorcycle suit.
You didn't like that?
I didn't like it so much, and it doesn't look comfortable.
But that was my favorite Batman.
Really? You're the favorite Batman in storytelling, of course.
Exactly.
In storytelling, the best, maybe the best superhero movie of all time.
It's up there, now. But it's not the best. But it's up there, yes.
Yeah, it's up there.
That's and then pretty clever of you.
Yeah.
Yeah, well, yeah. But we'll see. We're working on Batman for this world as well.
Yeah.
And he's probably won't wear trunks. And he will not be like Adam West. Batman.
Okay.
Although I like Adam West. I once sat next to him in a restaurant, and I didn't say hello to him because I didn't want to bother him, but I kind of wish I had now.
Yeah, Adam West was a hero.
I liked him when I was
a
kid.
He works as Batman in supermarkets and never...
In supermarkets?
I've seen videos and he was a cool guy.
Yeah, he's supposed to be nice.
Yeah.
In your opinion, how does your version of Superman differ from the other incarnations?
I mean, I think there's a lot of different ways. I think that... you know, when I was a kid and I started reading Superman comics, I, you know, came into a world where Superman was not just starting out, but was, you know, existing with superhero friends and a Daily Planet gang and giant robots and monsters and all this stuff. And I really wanted to recreate the experience I had as a kid reading comic books with a universe of DC that's a magical place that's different from our world. So part of it is the world that he exists in, what his context is there. But also I think it's a Superman that we get to know on a little bit of a more personal level. We get to know a little bit more about his flaws, how he thinks, what his actual belief system is, what his actual ideals are specifically. Mm-hmm. And I thought that was a much different way of coming at the character.
Okay.
Or any superhero, really.
Superman, has he ADHD? What do you think?
Does he have ADHD?
Yeah.
I don't know. Why do you think he has ADHD?
He's hyper-focused in one way, but
yeah.
He has so much problems he can solve at once at a time.
Right.
She's only just flying. Nice flying scenes, by the way.
Oh,
nice flying scenes.
Thank
just
you.
Just roller coaster flying scenes.
Thank you.
Very nice. But, Jor-El.
Yes.
Do you awaiting a shit storm for the choice with it's a spoiler.
Oh, it's a spoiler. Well, there are some things in the movie that, you know, listen, I'm a big Superman fan. I had to trust myself with what things about the story of Superman could be changed to create surprise and delight. And what things are absolutely essential to Superman.
Mm-hmm.
So I didn't change anything about Superman that I believe was absolutely essential. But there were some other things that we played with the story of Superman and the expectations of Superman.
Yeah.
However, those things that we did change are not things that have never been played with in the comics either. They have been.
Okay.
There's precedent there.
Okay. So, James Gunn, thank you for taking...
No, let's ask till we... fly out.
Yeah.
We'll fly out. We That's go. Nice. Yeah, we there. Have to go. don't look in this direction. Yeah, we have to go, Gary. Gary.
Yes. Thank you very much for taking your time.
Thank you, guys. It's fun.
Good luck with the movie. I really loved
thank
it.
You. And, thank you.
Yeah. See you next time.
Gary. Bye, guys. You can call him four.
Yeah. Come.
Thank you, guys. That's fun.
Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Das ist ja immer bei diesen Interviews, man hat ja immer so, 20 Minuten ist eigentlich, also wir hatten schon wirklich viel Zeit. Da waren welche bei, die wirklich nur 10 Minuten maximal hatten mit ihm. Also wir hatten mit 20 Minuten schon.
Mit 20 Minuten waren wir gottlos lang dabei.
Und trotzdem haben wir viele, viele Sachen gar nicht ansprechen können, die wir gerne angesprochen hätten.
Ja.
Zum Beispiel auch, dass der eigentlich ja auch sehr, sehr politisch ist, der Film. Und also wenigstens so ein bisschen. Und,
sehr politisch, wenigstens ein bisschen. Ich mag das relativ in diesem Satz aufs Extreme.
Und dann wieder ganz klein.
Sehr politisch,
ein kleines bisschen. Ja, so ein kleines bisschen. Also sagen wir mal so, wer die aktuelle Situation so in der Welt verfolgt, der findet da schon so Referenzen, sagen wir mal so.
Findet er auch in Game of Thrones, ne? Ja. Weg von scharfen
Gegenständen. Ja, stimmt, das auch eigentlich auch richtig.
Ja.
Und, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Ich bin super stolz, dass wir das geschafft haben. Vielen Dank nochmal an Warner Brothers und natürlich an
die Warner Brothers. Was sind einmal diese beiden Zwillinge?
Diese beiden
Albino-Zwillinge.
Die Werner
Brüder. James Warner und genau. Jochen Warner.
Und die natürlich
Warner Brothers. Wir sind die Warner Brothers. Die sind so ein bisschen wie Worldwide Wohnzimmer, glaube ich.
Ganz genau. Und natürlich an unseren lieben Freund und Kollegen André Steinhardt, der das alles möglich gemacht hat. Nicht nur, dass ich Steven Spielberg treffen konnte, sondern auch jetzt James Gunn, der für mich ja nicht in einer Liga, aber schon sehr nah. Also James Gunn ist schon einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Thorsten, willst du nur noch was sagen?
Nee, Gary, lass du das letzte Wort.
Okay.
Aus deinen
Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und an dieser Stelle und ich sage alles Gute, auch beruflich. Viel Spaß im Kino.